HR Info. Das Interview.
Mit Martina Knief und Stefan Bücheler. War das jetzt Handspiel? Das war doch Abseits, oder nicht? Klares Foul, warum pfeift der nicht? Schiedsrichterentscheidungen gehören zu den Lieblingsaufregern aller Fußballfans, vor allem die Fehlentscheidung. Sie haben aber auch weitreichende Folgen für Spieler und Vereine, etwa wenn im Abstiegskampf ein Tor nicht gegeben wird. Jochen Drees ist angetreten, um den Fußball an dieser Stelle gerechter zu machen. Er ist der Chef der Videoassistenten und sein Ziel ist es, dass die Schiedsrichter mit Hilfe der Technik im Kölner Keller grobe Fehlentscheidungen korrigieren können. Schöne Idee, aber warum ist der Videobeweis dann immer noch so umstritten und hilft er am Ende oder macht er nur das Spiel kaputt? Fragen an Jochen Drees, jetzt in HR Info das Interview.
Dr. Jochen Drees, vor gut anderthalb Jahren haben Sie Ihren Beruf als Arzt aufgegeben, sind jetzt beim DFB Chef des VAR, also des Videoassistenten, beheimatet im Kölner Keller. Was ist an diesem Job so faszinierend, dass Sie das jetzt zu Ihrem Hauptberuf gemacht haben?
Naja, zum einen, dass ich die Möglichkeit habe, mit den Schiedsrichtern zu arbeiten und die Schiedsrichter in einem bestimmten Feld, also sprich dem Videoassistenten, zu schulen, auszubilden und naja, mit dem honoren Ziel, sie immer besser zu machen, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass es wirklich mal nahezu perfekt funktioniert.
Okay, aber was muss man eigentlich für ein Typ sein, wenn man das Schiedsrichtern ausgerechnet liebt? Ist man dann so ein Rechthaber, ein Besserwisser oder Gerechtigkeitsfanatiker? Was treibt Sie an?
Ja, früher wurde ja immer gesagt, diejenigen, die nicht schnell genug weglaufen konnten, wenn der Verein einen Schiedsrichter gesucht hat, dann wurden die Schiedsrichter.
So?
Nein, das stimmt nicht. Ich bin ein Beispiel, dass es ganz anders war. Ich habe mich damals ganz aktiv dafür entschieden. Die Anforderungen an den Schiedsrichter sind sehr vielfältig. Es ist ein unheimlich breites, charakterliches Bild, was der Schiedsrichter erfüllen muss. Eine tolle Lebensschule, habe ich mal irgendwann gesagt, ist tatsächlich so. Und Schiedsrichter sind eigentlich auch ganz nette Typen, wenn man sie näher kennenlernt.
Herr Drees, ich war Schiedsrichterin im Handball und meine Erfahrung war, hat man ordentlich gepfiffen, hat einem keiner was gesagt und wenn man schlecht war, war man der Depp. Wie geht man mit sowas um?
Total schwierig. Das ist auch ein Lernprozess, den man durchläuft. Das würde ich total bestätigen. Das ist auch jetzt noch so für die Top-Schiedsrichter, auch für die Videoassistenten im Übrigen. Wenn alles gut läuft, kommt keiner und sagt, hast du gut gemacht. Außer vielleicht den Fachleuten, jetzt wenn ich ein Spiel beobachte oder coache, dass ich im Nachgang sage, Mensch, habt ihr heute prima gemacht. Aber nach außen interessiert es keinen. Wenn aber mal was in die Hose geht, dann sieht man sich in sehr starker Kritik, teilweise auch total unberechtigter Kritik, weil Leute eben nicht hinten dran schauen können, ausgesetzt. Und das ist sehr, sehr schwierig. Also da gibt es auch immer noch die gestandenen Schiedsrichter oder Teile der gestandenen Schiedsrichter, die damit schwer zu hadern haben, wenn sie mal tatsächlich in heftige Kritik kommen.
Also der, den es oft trifft, einfach damit umzugehen, kann ich mir vorstellen, ist nicht so einfach. Der Videoassistent, der ist ja seit seiner Einführung vor 2,5 Jahren ein ständiges Reizthema in der Bundesliga, kann man glaube ich sagen. Es wird sehr viel darüber gesprochen, viel kritisiert. Es ist auch ein wunderbares Stammtischthema, glaube ich. Ne? Wir haben einige Stimmen von Fans und von Trainern gesammelt und mal gucken, was die uns so erzählen. Hören wir mal rein.
Niemand weiß hier. Wer hat das erfunden? Niemand weiß.
Es macht den ganzen Fußball kaputt einfach.
Es dauerte unheimlich lange, bis was passiert ist.
Diejenigen, die dafür verantwortlich sind für den VAR, müssen gucken, dass sie es optimieren, weil ich einfach der Meinung bin, dass es zu oft eingegriffen wird und auch in zu vielen Situationen, wo es einfach gar keinen Sinn macht, dass er eingreift. Ja, wenn ein ganzes Stadion eine Situation nicht sieht, dann muss man nicht mit der Lupe draufgehen und sich da nochmal genau informieren, was war da.
Da muss ein bisschen Transparenz rein, weil sonst macht es auch keinen Spaß mehr, das zu gucken.
Wird sich auf Dauer einspielen, gehe ich von aus. Und ohne geht's ja gar nicht. Dafür fallen einfach zu viele Fehlentscheidungen.
Ich sag mal so, dann nimmt man die Action aus dem Spiel raus. Ich finde das schwachsinnig.
Ich denke, dass der Schiedsrichter derjenige ist, der unterm Strich entscheiden muss, dass es dann ein Foul war oder eben nicht. Also es ist letztendlich immer noch die Hauptaufgabe des Hauptschiedsrichters.
In manchen Situationen sinnvoll, aber eigentlich ist es ja auch schon seit Anfang an so gewesen, dass Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter dazugehören.
Niemand weiß hier. Wer hat das erfunden? Niemand weiß. Der Fußball macht sich sehr, sehr lächerlich.
Lucien Favre war der Beginn und das Ende dieser Collage. Eigentlich ein sehr besonderer Trainer, der Schweizer von Borussia Dortmund. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie das jetzt so hören?
Ja, das ist ja ein normales Abbild. Wir dürfen eins nicht vergessen. Es gab in den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren Fußball keine neue Maßgabe, die den Fußball so verändert hat wie der Videoassistent. Der Videoassistent greift erheblich in das Spiel ein, in das Spiel, wie wir es als Zuschauer erleben, vor allen Dingen, aber auch wie die Spieler und Trainer das natürlich erleben. Es wäre vermessen zu glauben, dass man sowas einführt und nach 2 Jahren sagt, ja super, ist alles toll. Ich habe letztens bei einem Vortrag gesagt, das ist wäre so ähnlich, wie wenn wir erwarten würden, dass Apple sofort das Apple 11 als erstes auf den Markt gebracht hätte, was wir jetzt haben. Also sie haben mit dem ersten Apple-Gerät angefangen und haben dann gesehen, okay, dieses und jenes funktioniert vielleicht noch nicht so ganz so gut und sind dann hingegangen und haben versucht, immer wieder sich zu verbessern, immer wieder neue Modelle aufzulegen. Und das ist eine Entwicklung, die stetig weitergehen wird. Und so ähnlich sehe ich das auch beim Videoassistent. Es läuft vieles schon recht gut, es läuft aber auch noch nicht lange nicht so, wie ich mir das vorstelle. Es gibt noch viele Sachen, die wir verbessern müssen, auch Sachen, die wir jetzt auch erst erleben, dass sie besser gemacht werden müssen oder anders angegangen werden müssen, jetzt wo wir im Live-Betrieb sozusagen drin sind.
Es gibt ja auch so Fundamentalkritik. Eine Zuschauerin, die wir gerade gehört haben, hat ja gesagt, das macht den Fußball kaputt. Können Sie damit was anfangen? Stimmt das?
Naja, kaputt, das hängt dann immer davon ab, wie definiere ich das? Also was heißt kaputt machen? Es verändert den Fußball, da würde ich total mit übereinstimmen, aber es verändert den Fußball ja nicht nur zum Negativen, sondern auch zum Positiven. Also das, was wir ja auch gehört haben in den Stimmen war, dass man heutzutage wahrscheinlich kaum mehr eine Akzeptanz aufbringen würde, wenn wir so ein Tor wie Maradona-Tor damals bei der WM hätten.
Die Hand Gottes.
Ja, die Hand Gottes, ja, solche Geschichten.
Das ist aber eine schöne Geschichte.
Ja, genau, ich glaube, das ist eine schöne Geschichte drumherum und wenn wir uns darauf vereinbaren können, dass alle anderen am Spiel das auch akzeptieren würden, dass solche Sachen eben passieren und nicht nachher sozusagen wieder einer an den Pranger gestellt wird, der Einzige, der sozusagen auf dem Platz steht und keine Möglichkeit hat, sich das sofort anzuschauen. Schauen Sie sich heute die Coaching-Zonen an, der Trainer, da sind überall Tablets drin, Zuschauerränge haben ihre Handys in live geschaltet auf irgendwelche Ticker, sehen Live-Übertragungen per Bild. Alle haben diesen Informationszufluss, nur derjenige, der letztendlich entscheiden muss, hat es nicht oder kann im Notfall nicht darauf zurückgreifen. Das wäre ungerecht und da glaube ich, würde man auch dem Sport nicht gerecht werden. Trotz aller Emotionen und vielleicht auch Veränderungen, die das Spiel mit sich bringt, glaube ich, dass wir im Endeffekt damit erreichen können, dass eben diese gravierenden Fehlentscheidungen unterbleiben. Und wir dürfen uns auch eins nicht, missverstehen oder verkennen. Letztendlich hängt auch häufig an solchen Situationen relativ viel dran. Wenn ich am letzten Spieltag in einem besonderen Spiel, wo es gegen den Abstieg geht, eine gravierende Fehlentscheidung als Schiedsrichter habe, die ich nicht bewusst und absichtlich mache, sondern die dann vielleicht passiert und aufgrund dieser Tatsache steigt jetzt der Verein A oder B ab, muss ich mich, wenn ich da so kritisch bin, auch hinterfragen, ob ich das auch bei meinem eigenen Verein so akzeptieren würde dann in dem Moment. Jetzt könnte man wieder sagen, klar, die Saison entscheidet sich nicht am letzten Spieltag, aber so sind wir halt alle gestrickt, dass wir dieses Ereignis natürlich damit in Verbindung setzen werden. Also da muss man sich dann schon hinterfragen. Ich akzeptiere jeden, der sagt, ich finde es nicht gut oder ich will lieber den Fußball wieder so wie früher haben. Ich frage dann immer so ein bisschen provokant, ja, fährst du auch noch das Auto, das du vor 20 Jahren gefahren bist? Oder nutzt du nicht heute das Auto, wo du elektrische Fensterheber hast, wo du, keine Ahnung, eine Technik verbaut hast, wo du mit deinem Handy sich das per Bluetooth verbindet. Das Leben ist eine Form von Fortschritt und von Entwicklung und so sehe ich das im Fußball auch und insofern denke ich, man sollte dem Ganzen etwas Zeit geben, nicht den Anspruch zu hoch hängen und natürlich kritisieren, was auffällt, was nicht gut ist und da müssen wir uns auch weiterentwickeln, müssen diese Kritik mit aufnehmen, aber ich finde, man sollte dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln.
Ein Vorwurf, den wir eben auch gehört haben, war, es dauert zu lange. Die Spannung wird so ein bisschen rausgenommen. Wir Reporter sitzen samstags nachmittags in der Konferenz und rufen Tor in Frankfurt und kaum ist zu einem gegeben worden, heißt es, oh, der Schiedsrichter greift sich ans Ohr. Da müssen wir jetzt noch mal warten. Der Zuschauer
mein erlebt Torjubel hat sich auch verändert. Früher so Tor und heute so Tor. So.
Ja, stimmt, ist so. Ich hatte letztens auch ein Gespräch mit Fanvertretern, die auch genau das ja angemahnt haben und haben gesagt, ja, wir können uns eigentlich nicht mehr so freuen, wie wir es früher gemacht haben. Und da sage ich, ja, das ist leider ein Preis, den man für diesen Videoassistenten bezahlen muss. Also grundsätzlich muss man sagen, jedes Tor wird überprüft. Also Tor schreien kann man sowieso. Man muss nicht warten, ob der Schiedsrichter sich ans Ohr greift, sondern die Überprüfung des Tores ist ein fester Standard, der immer erfolgt, so unauffällig dieses Tor auch dann sein mag. Wo wir dran arbeiten müssen, ist definitiv, dass wir schneller werden müssen in dieser Situation. Das heißt, dass wir dieses Erleben des Tors schneller in den Zusammenhang bringen können, war auch alles in Ordnung. Also das heißt, dass der Zuschauer, vor allem im Stadion, natürlich auch dieses Erleben des Tores einfach zeitnah bestätigen kann.
Was können Sie denn tun, damit es schneller wird?
Naja, häufiger, die größten Probleme sind ja häufig Abseitssituationen vor der Torerzielung. Und das Thema Abseits ist ja ein viel diskutiertes. Wir nutzen jetzt diese kalibrierten Linien, um die Abseitspositionen zu erkennen oder nicht. Und manchmal sind die Vorgänge sehr, sehr diffizil. Und man muss dann natürlich sehr, sehr genau arbeiten, weil Abseits ist halt eine der Entscheidungen, wo wir schwarz-weiß drehen können. Wir können sagen, entweder steht jemand abseits oder steht jemand nicht im Abseits. Aber es gibt kein bisschen Abseits in der Richtung. Also es ist eine faktische Entscheidung. Und da habe ich schon die Erwartung, dass da auch genau gearbeitet wird. Und wenn wir diesen Abseits, diese Abseitsdefinition vielleicht ein bisschen verändert, vielleicht können wir dazu beitragen, dass wir diese ganze Torüberprüfung damit schneller hinbekommen.
Also ich sehe schon, das Ganze ist schnell kritisiert, aber es ist wahnsinnig kompliziert umzusetzen im Einzelfall, das, was Sie da machen im Kölner Keller. Brauchst du unter Umständen eine Kurzsprache, wie bei der Polizei, um schneller zu werden?
Sind wir dabei? Sind wir tatsächlich? Wir haben eigentlich schon mit in einer der ersten Schritte war, die Kommunikationsstandards zu besprechen. Also wie reden die Videoassistenten mit dem Schiedsrichter beispielsweise? Also der Schiedsrichter braucht keine Story aufs Ohr erzählt genau. zu bekommen, sondern der braucht kurze, wie Sie es zu Recht sagen, kurze Hinweise, Anweisungen, wie das Polizistmann. Wir haben uns der Hilfe zweier Piloten bedient. Die haben wir sozusagen zu uns geholt, weil ich gesagt habe, das spiegelt so ein bisschen die Arbeit auch nach. Die sind ähnlich, also haben wir ähnliche Strukturen. Die müssen miteinander reden, also so wie die Videoassistenten in ihren Teams reden müssen, um sich zu verständigen, wer übernimmt jetzt welche Aufgabe. Das ist bei Piloten total klar strukturiert. Ich hatte mal die Gelegenheit, mit einem der beiden mitzufliegen, als sozusagen Zuschauer und Zuhörer und hatte dann gerade in so Anflugverfahren, hatte ich dann die Möglichkeit mal zu hören, wie übergeben die sich Verantwortlichkeiten. Und das ist sowas Ähnliches, was ich auch bei uns bei den Videoassistenten an den Arbeitsstationen wiederfinde. Da sind wir dabei am Üben.
Ja. Transparenz ist ein ganz großes Wort und ein großes Thema, was rund um den Videoassistenten immer verwendet wird. Zum einen die Transparenz, wie kriegen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion mit, was sie gerade machen. Es wird ja mittlerweile angezeigt, auch an den kleineren Stadien in der zweiten Liga, an den Anzeigetafeln, was kontrolliert wird und warum. Es fehlen die Bilder. Aber Rüdiger Rehm haben wir auch gehört, den Trainer des SVW in Wiesbaden, der sagt, es werde ihm zu häufig eingegriffen. Kleinigkeiten, die im Stadion keiner merkt oder bemerkt, werden überprüft. Wie gehen Sie mit so einem Vorwurf um?
Der ist nicht ganz unberechtigt. Ich habe auch noch aus meiner Wahrnehmung das Gefühl, dass wir zu häufig eingreifen in gewissen Situationen. Wir müssen das auf dem Feld lassen. Wir müssen den Schiedsrichter in der Verantwortung lassen, so wie Rüdiger Rehm das auch gesagt hat und andere. Wir müssen den Schiedsrichter stärken und sagen, eigentlich ist der Videoassistent nur für diese gravierenden Beispiele da. Hand Gottes, Maradona damals, Tor beim Spiel England gegen Deutschland, war der Ball im Tor, ja oder nein? Solche klaren, glasklaren Sachen, da ist eigentlich der Videoassistent gefordert. Und zum Thema Transparenz, ich bin absolut dafür, dass wir so schnell wie möglich bewegte Bilder in die Stadien, auf die Leinwände reinbekommen, weil ich erstens empfinde ich es total ungerecht, dass der Fernsehzuschauer zu Hause, der Samstagsmittagskonferenz schaut, der wird sofort mit den entsprechenden Informationen versorgt, der kriegt in dem Moment, wo der Schiedsrichter rausläuft auf Impuls des Videoassistenten und schaut sich eine Szene nochmal an, kriegt er sofort die Information, was er sich anschaut, worum es jetzt in dieser Überprüfung geht. Der Stadionzuschauer, der schaut jetzt erstmal in die Röhre, der sieht den Schiedsrichter rauslaufen, aber hat keine Information darüber, was schaut er sich an. Und manchmal ist es ja tatsächlich so, es wird ein Tor geschossen und 8 Sekunden vorher gab es ein mögliches Handspiel zum Beispiel von einem Spieler. Insofern glaube ich, ist es total wichtig, um auch die Akzeptanz für dieses Tool zu erhöhen, dass man die Leute im Stadion da mitnimmt.
Aber was ist jetzt, wenn Sie ein brutales Foul nochmal dreimal zeigen im Stadion, vielleicht in einer Situation, die ohnehin schon aufgeheizt ist? Ist das echt sinnvoll?
Das ist ja auch die Kritik, die da kommt, oder die Bedenken, die geäußert werden. Ja? Auf der anderen Seite halte ich Ihnen dann entgegen, 60-70% der Leute im Stadion haben das Foul in dem Moment schon gesehen. Die schauen auf ihr Handy und kriegen die Information und sehen, was da los ist. Also ich glaube, anzunehmen, dass die Leute im Stadion tatsächlich da im Dunkeln tappen und das nicht mitbekommen, ich glaube, das ist nicht der Fall.
HR-Info, das Interview mit Jochen Drees, dem Chef der Videoassistenten. Herr Drees, zu HR-Info, dem Interview, gehört immer auch diese kleine Box, die hier vorhin auf dem Tisch steht. Heute ist es eine Wunschbox. Gucken Sie mal rein, machen Sie mal auf, holen Sie mal was raus. Da sind ein paar Zettel drin, lesen Sie mal vor.
Jawohl. Mein erster Wunsch, an diesem Wochenende beginnt die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Mein Wunsch an meine Kollegen im Kölner Keller ist, dass sie die Impulse, die wir jetzt im Trainingslager in der letzten Woche gesetzt haben, zum Thema Eingriffsschwellen, also das heißt, die Eingriffsschwellen weiterhin sehr hoch zu halten, wirklich nur dann einzugreifen, wenn die Situation als tatsächlich relevant ausgemacht wird, dass sie das im Hinterkopf haben, sich das in Erinnerung rufen, die anderen Punkte, die wir sozusagen als Standards aufgesetzt haben, was Thema Kommunikation und Prozessabläufe angeht, dass wir da einfach jetzt den Startpunkt setzen, immer wieder in den nächsten Schritt zu machen, wieder besser zu werden.
Die Entwicklung weiterzutreiben.
Unbedingt, ja.
Zweiter Wunsch.
Zweiter Wunsch. Mein Wunsch an die Offiziellen und an die Spieler ist, dass sie nicht nur dann schreien, wenn irgendeine Entscheidung scheinbar gegen sie ausgefallen ist, sondern dass sie auch eventuell sich mal äußern, wenn eine Entscheidung für sie gedreht worden ist, wo ein klarer Fehler sozusagen korrigiert worden ist. Und dass wir uns nicht jeden Spieltag nach jedem Wochenende darüber unterhalten müssen, ist das jetzt schlecht oder gut, muss ich das jetzt sofort abschaffen oder nicht, sondern dass wir uns vielleicht eher konstruktiv miteinander auseinandersetzen. Was können wir denn verbessern?
Und es kommt noch ein Wunschzettelchen.
Ja, nehme ich. Mein dritter Wunsch, Herbstmeister ist Leipzig, die Bayern sind nur Dritter. Für Meisterschaft wünsche ich mir, als Schiedsrichter immer problematisch, ganz ehrlich, wenn ich gefragt werde, für welchen Verein bist du, sage ich für den, der den schönsten Fußball spielt. Mhm. Jetzt muss ich sagen, auch für mich als Zuschauer, als Fan, als Fußballfan ist es im Moment sehr schön, dass es so ausgeglichen ist, dass wir eben nicht diese typische Situation haben, dass Bayern mit 12 Punkten Vorsprung Herbstmeister wird und man jetzt nur die Frage stellt, wann werden sie denn endgültig Meister, im Februar, März oder April. Jetzt ist es ein schönes ja, Miteinander da oben, wie auch sonst im Rest der Tabelle. Und ich finde, als Fan ist das total interessant, so zu schauen, wie entwickelt sich das weiter. So eine Konkurrenz ergibt ja auch immer Wettbewerb, macht die Mannschaften besser, vielleicht auch auf internationaler Ebene wieder ein Stückchen besser. Also ich muss sagen, so wie es im Moment läuft, ist eigentlich für mich als Zuschauer schön.
Herr Drees, Sie haben ja 184 Spiele in der ersten und in der zweiten Liga gepfiffen, also richtig draußen im Stadion. Gibt es da eigentlich Spiele, die Sie nie vergessen werden? Ich habe gelesen, Sie haben auch mal eins wegen Regen abgebrochen.
Ja, musste ich auch, habe ich so traurig.
Kommt nicht so oft vor,
ne? Nein, ganz selten eigentlich. War ich, glaube ich, auch der Erste, der das sozusagen geschafft hat, in Anführungsstrichen. Ein Spiel damals in Nürnberg gegen Wolfsburg. Wir waren ja wie immer einen Tag vor dem Spiel schon da. Das war ein Abendspiel gewesen. Wir haben den ganzen Tag eigentlich in Nürnberg verbracht, sind spazieren gegangen, haben sozusagen so ein bisschen leicht trainiert und bei schönstem Wetter, also Sonne geschienen, angenehme Temperaturen, uns alle eigentlich aufs Spiel gefreut und mit Betreten des Platzes zum Spielfeld, als wenn jemand Schleusen aufgemacht hätte, schüttete das aus Eimern, so habe ich gesagt, das kann jetzt nicht wahr sein. Macht uns als Schiedsrichter, als Sportler, die draußen tätig sind, natürlich grundsätzlich nichts aus, aber es wurde immer schlimmer, es wurde nicht besser und ließ dann wieder nach im Verlauf der ersten Halbzeit, sondern es wurde immer schlimmer und irgendwann habe ich dann schon gemerkt, jetzt ist an ein reguläres Fußballspiel nicht mehr zu denken, habe dann an die Partie damals, ich glaube WM 74 war das, in Frankfurt auch gewesen, wo die Polen, glaube ich, wo wir gegen Polen gespielt haben, Deutschland-Polen.
Da habe ich gar nicht mehr rollte.
Genau, und wir hatten tatsächlich Regionen auf dem Platz, da lief der Ball auch nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, also unter den Bedingungen geht es nicht weiterzumachen. Habe die Halbzeit noch verlängert, rausgezögert. Habe mit dem Wetteramt damals telefoniert, wie sieht's aus, können wir damit rechnen, dass es aufhört. Also es waren überall negative Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Und dann musste ich das Spiel tatsächlich abbrechen.
Das war ja so richtig das pralle Leben damals draußen, glaube ich, ne? Wenn man da immer mal rausfährt. Überhaupt waren Sie ja unter der Woche Landarzt, wenn ich richtig orientiert bin, in der Nähe hier von Mainz. Und am Wochenende haben Sie dann in den großen Stadion gepfiffen, mal 70.000 Leute. Vermissen Sie das nicht manchmal, so dieses Leben?
Was ich total vermisse, ist dieser Austausch mit den Spielern, weil das ist das, was man vielleicht von außen gar nicht glaubt. Man nimmt nur wahr, ja, jetzt schimpft er wieder mit dem Schiedsrichter oder die haben eine Auseinandersetzung. Bei den allermeisten war es dann so, nach dem Spiel hat man sich die Hand gegeben, hat sich abgeschlagen, hat sich nochmal kurz ausgetauscht, gar nicht über die Sachen, die im Spiel vielleicht passiert sind, sondern auch so drumherum, wie geht's dir, läuft alles, was macht deine Verletzung oder keine Ahnung, solche Geschichten. Also diesen Austausch miteinander, den vermisse ich schon ein bisschen. Und natürlich, da würde ich jetzt lügen, wenn ich es anders behaupten würde. Es ist schon salopp formuliert ein sehr intensives Gefühl, wenn Sie rauslaufen ins Stadion. Sie stehen mit den Spielern unten in den Katakomben. In Frankfurt gehen Sie die Treppen dann nach oben hoch und plötzlich eröffnet sich so eine große, lichtdurchflutete Arena mit einer total tollen Stimmung. Dortmund genau das gleiche Beispiel. Da gehen Sie durch so einen langen Tunnel durch. Das ist schon was total Cooles. Und ich habe auch damals gefragt, wann hörst du denn auf mit Pfeifen? Damals noch in der aktiven Zeit habe ich gesagt, wenn dieses Gefühl nicht mehr da ist, wenn diese Anspannung, dieses Positive, dieses Kitzeln, diese Aufregung vor dem Spiel, wenn die nicht mehr da ist, dann lasse ich es mal sein. Aber das habe ich mir bis zum Ende halten können.
Aber wie war das mit dem Kontrast zum Arztleben auf dem Lande und diesem Leben? War das ein spannender Wechsel? Vermissen Sie das auch?
Ja,
also die Patienten?
Ja, das total. Also die Arbeit mit den Patienten vermisse ich total. Das stimmt schon. Die Rahmenbedingungen drumherum, wie das im Moment für die hausärztlichen Kollegen der Fall ist, die vermisse ich überhaupt nicht. Also das ist nicht mehr attraktiv, hausärztlich tätig zu sein, wenn man das auf die Rahmenbedingungen runterbricht. Aber die Arbeit und die Auseinandersetzung mit den Menschen, Hilfe zu sein, sie begleiten zu können in schwierigen Phasen. Das war gut und es hat mich auch immer wieder so sozusagen eingenordet. Ich habe immer wieder gemerkt, was ist eigentlich das Wichtige im Leben. Fußball ist nicht der Mittelpunkt im Leben. Wenn es einem nicht gut geht, wenn man krank ist, dann rückt alles plötzlich in den Hintergrund. Und dieses Wissen auch zu haben, hat mir eine deutliche Entspanntheit in der Ausübung dieses Berufes Schiedsrichter verliehen.
HR Info, das Interview mit Jochen Drees, Chef der Videoassistenten. Sie sorgen für mehr Gerechtigkeit in der Bundesliga. Zumindest ist das mal Ihr Anspruch, mit dem Sie da antreten. Sie schmunzeln jetzt gerade, wo ich das sage. Es ist ja so, Herr Drees, das erlebt man im Stadion als Fan oder auch als Reporterin, kaum ist eine Entscheidung vom Schiedsrichter gefallen und sei es ein einfacher Einwurf auf Höhe der Mittellinie, da hat man schon immer im Kopf, ui, irgendeiner ist wieder mal mit der Entscheidung des Schiedsrichters auf Höhe der Mittellinie überhaupt nicht einverstanden. Es wird diskutiert, es werden die Arme gewunken. Haben Sie das Gefühl, dass den Spielern, vielleicht auch den Offiziellen, der Respekt fehlt vor den Entscheidungen der Schiedsrichter?
Ja, und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das tatsächlich eingeübte Reaktionen sind. Wenn man sich manchmal Verhaltensweisen von Mannschaften anschaut zu gewissen Situationen, dann stellt man fest, dass immer die gleichen Spieler in gewissen Situationen, sei der Sachverhalt noch so unwichtig, wie zum Beispiel jetzt ein Einwurf in Höhe der Mittellinie, die ja jetzt keine unmittelbare Torgefahr bringt, dass immer die gleichen Spieler den Schiedsrichter attackieren in dieser Form, in einem gleichen Muster, in einem ähnlichen Muster. Das ist das, was uns auch sehr aufgestoßen ist in der Vorrunde, was wir auch jetzt sehr intensiv mit den Schiedsrichtern im Trainingslager besprochen haben und eine klare Erwartungshaltung von uns auch formuliert worden ist. Wir wollen wieder zurück zur Normalität. Wir wollen, dass wir uns respektvoll auf dem Platz begegnen. Dazu gehört eben, dass ein Schiedsrichter nicht angelaufen wird. Es gibt es kaum in einer anderen Sportart. Wenn Sie das im Handball machen, jemand, der auf den Schiedsrichter losläuft und bedrängt ihn, der geht für 2 Minuten auf die Bank. Wenn Sie einen Ball mitnehmen, nachdem ein Freischuss gegen Sie gepfiffen worden ist, gehen Sie auf die Bank. Es wird sofort sanktioniert und das führt dazu, dass die Spieler das realisieren und sich eben anders verhalten. Der Respekt gegenüber dem Gegenspieler, wenn Sie einen Handballer, um dabei zu bleiben, sehen, man klatscht sich vor dem Spiel ab, man klatscht sich nach dem Spiel ab. Wenn man ein heftiges Foul gemacht hat, gibt es keine Rudelbildung, sondern man versucht dem Gegenspieler dann auch wieder aufzuhelfen. Ich glaube, wir müssen da zu einem anderen Miteinander wiederkommen. Uns auch an anderen Sportarten orientieren und dann jetzt dazu kommen, auch in der Rückrunde, dass wir da konsequenter auch gegen vorgehen. Das haben die Schiedsrichter mitbekommen. Das ist die Erwartungshaltung, die wir als Schiedsrichterleitung sozusagen ausgegeben haben, zu sagen, geht bitte gegen solche Unarten und Auswüchse entsprechend gegen vor. Ihr habt die Unterstützung, den Rückhalt auch von uns. Die Vereine sind darüber informiert. Wir haben ein Schreiben an die Vereine geschickt, dass wir diese Handhabung jetzt in der Rückrunde unterbinden wollen.
Wenn wir es mal runterbrechen würden, glauben Sie, dass das auch ein gesellschaftliches Problem ist? Also das hat ja total Überhand genommen.
Die gleichen Personen, die gesellschaftlich vielleicht so hantieren, spielen ja auch am Wochenende zum Beispiel Fußball. Ja, jetzt würde ich niemandem unterstellen, der jetzt sozusagen auf dem Platz sich respektlos verhält, dass er sich auch überall anders respektlos verhält. Das ist vielleicht zu hochgegriffen und übertrieben. Aber es ist schon was ich auch wahrnehme, dass diese Auseinandersetzung, diese tatsächlich inhaltliche Auseinandersetzung heute gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Es wird heute schnell geschrien, es wird geprügelt. Sicherlich gab es früher auch mal Schlägereien, aber in der Art, in der Ausprägung, wie das früher war, ist das was anderes wie das, was ich heute so erlebe oder lese oder mitbekomme.
Es gibt ja Leute, die sagen, das ist ein Spiegel der Gesellschaft, der Fußballplatz jeden Sonntag.
Ja, weil er natürlich auch alle Leute mitnimmt, die in der Gesellschaft vertreten sind. Das ist ja das Schöne am Fußball. Wir haben von allen gesellschaftlichen Gruppen da, Altersgruppen sind alles durchsetzt. Also wir haben ein schönes Spiegelbild der Gesellschaft und insofern wäre es falsch, das nicht in den Zusammenhang zu bringen.
Welche Rolle kommt dann den Profis zu? Das sind doch Vorbilder. Und man kann auch davon ausgehen, dass das, was die Leute im Fernsehen sehen, was die angucken, auf den großen Plätzen, das wird doch am Sonntag dann auf den kleinen Plätzen nachgespielt, oder?
Exakt, meine Meinung, wenn ich meinen Sohn anschaue, der schaut sich samstags Fußball an und sonntags morgens geht er selbst, ist selbst aktiver Fußballer. Und dann kann ich ihm versprechen, sollte der ein Tor schießen, wird der Jubel, den er ausführt, exakt sich decken mit dem, was sein Vorbild sozusagen in der Bundesliga dann gemacht hat. Und negativ ist es natürlich genau das Gleiche. Wir reden immer wieder haben jetzt in den vergangenen Monaten sehr, sehr viel über Gewalt an Schiedsrichtern im Amateurbereich geredet. Wir leben in sozusagen diesbezüglich im Schlaraffenland in der Bundesliga. Bei uns würde es nicht dazu kommen, dass ein Spieler tätlich gegenüber dem Schiedsrichter wird. Aber diese Hemmschwelle fällt natürlich auf dem Amateurplatz. Wenn ein Spieler sieht samstags, dass drei Fußballer auf den Schiedsrichter ranstürmen in hoher Geschwindigkeit, gestikulieren vor ihm, kurz noch abbremsen und ihn dann sozusagen offensichtlich beschimpfen und bedrängen, dann garantiere ich Ihnen, dass das sonntags in der Kreisliga oder in der Bezirksliga nicht immer so funktioniert, dann kann der Spieler nicht mehr vielleicht abstoppen, der rennt den Schiedsrichter über den Haufen oder er wird dann tätlich. Und da bin ich absolut Ihrer Meinung, die Spieler in den Profiligen, die haben absolute Vorbildfunktionen. Ich garantiere, wenn da tatsächlich sich anders benommen wird, dass das vieles von dem abpuffern kann, was wir im Amateursport dann erleben.
Herr Drees, früher haben wir immer gesagt, faul ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Diesen Spruch kann ich in Zeiten des Videoassistenten vergessen, oder?
Nein, stimmt nicht, würde ich sofort widersprechen. Faul ist erstmal immer, wenn der Schiedsrichter pfeift. Der Videoassistent schaut ja nur drüber, ob dieser Pfiff, den er gemacht hat, nicht, ob da eventuell der klar und offensichtlich falsch ist. Und natürlich auch nur dann, wenn es sich um eine Elfmetersituation handelt oder die Frage einer roten Karte da ist. Dann würde der Videoassistent nochmal draufschauen. Aber mit meiner Hoffnung, dass er nur intervenieren würde, wenn es tatsächlich für jeden Betrachter klar und offensichtlich falsch wäre, was der Schiedsrichter gemacht hat.
Schönes Wort für die Rückrunde. Vielen Dank, Jochen Drees. Das war HR Info, das Interview mit
Martina Knief
und Stefan Büchler. Den Podcast dieser Sendung finden Sie auf hrinforadio.de.